Ja, aber Podcast. Heute mit müden Spaldi. Und los.
Schnallt die Unterhosen an. Ja, aber Podcast.
Jetzt kommt was hier, eine Stunde Lebensfreude nennt. Weil ihr mit uns nicht merkt, wie eure Lebenszeit verbrennt. Abwechselnd wird euch kalt und heiß. Goosebumps in der Kimme. Ja, aber geiler Scheiß. Gleich brennt der Busch. Ja, ja. Komm bei uns nicht in die Tüte.
Na, doch. Trotzdem ein Podcast hoher Güte.
Ein Podcast hoher Güte. Und hier ist der Spaldi, sagt hallo. Amonski.
Hallo, grüß dich, Spaldi.
Hopp, wie geht's? Grüß dich, Lullerich. Wo ist denn der Lullerich überhaupt? Lullerich?
Hallo, Lulli.
Hallo, Spaldi. Ich bin im Skiurlaub. Oh, keine Lust mit euch Podcast zu machen.
Ach so, Lullerich, ja, da habe ich natürlich vollstes Verständnis für. Da wünsche ich dir viel Spaß.
Ja, tschüss.
Ja, so ist nämlich, deswegen heute wieder mal.
Kann er sich nicht wehren.
Wunderbar. Nee, kann er sich nicht wehren, das ist gut. Der Ramunski und der Spaldi allein im Haus. Und das ist hoffentlich gar nicht schlimm für euch alle. Wir haben sicher eine pickepackevolle Folge, trotzdem vielleicht auch nicht, werden wir sehen. Ich muss mich selbst ein bisschen heute durch Reden wach halten, weil ich bin irgendwie ziemlich müde.
Ja, weil es nicht deine Zeit ist. Deine Zeit beginnt erst um 18 Uhr, so genauso wie meine.
Ganz so ist es nicht. Also wir haben es jetzt 14 Uhr am Donnerstag, sehr ungewöhnlich für uns, aber ich hatte einfach eine viel zu kurze Nacht. Andere Leute werden mich auslachen, die haben wahrscheinlich öfter kurze Nächte. Aber ich bin ja jetzt eigentlich eher nicht so der Frühaufsteher.
Warst du aufgeregt wegen deinem Zahnarzttermin?
Nee, das war ja ein ganz normaler Routinetermin. Ich war da jetzt eigentlich nicht aufgeregt. War auch nix, aber ich lasse mir doch immer die Beißerchen putzen. Sozusagen die Kauleiste wienern.
Ja, das ist ganz wichtig.
Soll ich mal grinsen, willst du mal das Auge verblitzen, Ramonski?
Oh, das ist ja hervorragend.
Ja.
Zahnstein weg.
Alles weg. Die ganze Raucherbräune wieder abgeschmörgelt. Das machen die jetzt neuerdings hier mit so einem Pulverstrahl irgendwie.
Oh, nice.
Ja, ja.
Und da fühlen sich die Zähne jetzt wieder schön an. Jetzt kannst du wieder schön rauchen und Kaffee trinken.
Jetzt kann ich wieder schön. Genau. Ja. Nein, aber ich bin nämlich gestern erst spät ins Bett, weil wir waren gestern Abend auf einem Konzert in Jena.
Oh ja.
Ja, und dann natürlich irgendwie dann erst um, weiß nicht, 2 oder so wieder zu Hause und dann ins Bett oder 2:45. Und natürlich liegt nur jetzt der Zahnarzttermin direkt an dem Tag danach. Hat auch einen Vorteil, weil wir waren nämlich auf einem Punkrock-Konzert. Und auf einem Punkkonzert kann es ja schnell mal sein, dass du einen Zahn los wirst. Dann hätte ich mir den heute Morgen gleich wieder einbauen lassen können. So, oder also eine Prothese.
Ja.
Plus Prothese. Selbsthaftende plus Prothesen. Genau. Insofern, naja. Aber ich war halt sehr müde und sehr kaputt und wollte heute eigentlich nicht raus. Ich habe dann so gedacht, so hat der Wecker geklingelt und dann habe ich gedacht, nee. Aber es kennt ja sicher jeder, hat jeder schon mal der Wecker klingelt und dann denkst du dir zwar, oh ne, und du weißt auch nicht, wie du das überstehen sollst, aber du weißt, dass du nicht drumherum kommst, trotzdem aufzustehen. Und dann ist das ja immer so, soll ich sagen, die Einsicht in die Notwendigkeit lässt dich dann trotzdem aufstehen. Ja.
Oh, da bewundere ich den Lullerich immer, dass es dann irgendwie schafft. Geht er echt auch spät ins Bett und steht trotzdem, ist dann halt früh wach, weil er einfach nicht mehr schlafen kann. Weiß ich nicht, der steht dann einfach da.
Scheiße, ja, bei dem ist er auch voll drin im Körper, ne?
So.
Ja, entweder das.
Spaß, oder?
Entweder das oder, naja, genau, der steht halt nur lang genug schon früh auf. Das mache ich ja nicht. Und ich habe auch nicht so einen geregelten Tagesablauf wie der Lullerich. Wobei ich tatsächlich manchmal Menschen beneide, die einen sehr geregelten Tag haben. Das macht's auf Dauer, glaube ich, auch wiederum einfacher.
Das stimmt, richtig.
Zumindest bist du nicht so am in die Asche gehen wie der Spaldi heute Morgen, als er sich den Wecker stellen musste.
Ah, ja.
Oh, ja. Ja, und wenn es unter 5 Stunden werden bei mir, ach, das ist auch schwierig, nee. Gell?
Ja, ja, ja.
Das, ich weiß, da wird jetzt da draußen zu Recht jeder mit einem kleinen Kind sagen, du Arschloch. Ja, gut, spätestens wenn man durch die harte Schule geht, härtet man natürlich wahrscheinlich ab, wenn es um Schlafmangel geht. Aber oh, wie ja, auch
das, ja, immer. Das würde mich auch echt an die Grenzen treiben, so. So einfach mal so ein paar Jahre so reduzierten Schlaf. Das würde dann schon mich verändern in meinem Charakter wahrscheinlich.
Na sicher, sicher. Ich glaube, da kann auch der Ronay ein Lied von singen. Der ist ja auch so knallhart, ne? Also Ronay, wie gesagt, der wohnt ja ganz woanders. Live sehen können wir uns höchstens mal 1-2 Mal im Jahr, so im Schnitt. Aber wir skypen ja seit, ich würde mal sagen, 16 Jahren oder so. Skypen wir ja wirklich. Skype
erfunden wurde.
Genau, skypen wir einmal in der Woche. Und das ist ja quasi der einzige Grund, warum wir überhaupt noch gute Freunde sind, ne? Weil sonst hätte man sich längst aus den Augen verloren. Genau. Aber wenn jeder mitmacht, klappt das gut. Und gut, das war früher noch viel schlimmer. Da haben wir ja wirklich dann bis früh um 4, um 5 geskypt. Mittlerweile sind wir dann meistens um 2 rund grob fertig. Aber der steht halt dann auch um 6 oder so trotzdem schon wieder auf.
Boah, ja.
Ja, und ich denk dann so, oh, gut, mache ich Homeoffice und fange ein bisschen später an, nicht?
Ja.
Dass ich wenigstens halt noch meine 6 Stunden Schlaf so dann bis um 9 oder was. Aber, naja. Wie gesagt, Stunden, ich bin da sensibel.
Echt, 6 ist echt auch so ein Minimum, würde ich sagen. Da hast du so 4 Zyklen durch, 1,5 Stunden.
Ja, nach 6 Stunden ist gut. 5, ich würde sagen, 5 verkrafte ich noch. Aber wenn es weniger wird, oh, dann, oh. Und vor allem, wenn du halt noch ein paar Bier getrunken hast und auf dem Punkkonzert warst,
dann ist es schlafschlecht dann.
Ja. Brauchst du halt dann schon lieber noch mal eine Stunde mehr, um auch wieder auf dem Damm zu sein.
Ja, was hat denn, was war denn für ein Punkkonzert? Wie
ja, wie so.
Ah, wie so. Und die neue Platte auch draußen, oder was?
Wir haben neue Platte draußen, genau. Nichts wird wieder gut, heißt die Platte.
Ja.
Und die Tour heißt, Tour wird wieder gut. Und ja, es war tatsächlich sehr schön. In
wo
Jena,
warst du denn?
Jena im F-Haus.
Ja, okay.
Kennst du den Schuppen? Ja,
war ich auch schon
klar.
Mal.
Ja. Ja. Ja, nee, was will man sagen? Zieht's euch mal rein. Ich habe tatsächlich jetzt auch die neue Platte vorher noch gar nicht gehört gehabt. War also auch von dem einen oder anderen Song überrascht. Sicher auch gut. Ich kann noch nichts zu genaues im Detail über die Songs sagen, aber das könnten wir ja mal machen, wenn ihr Bock drauf habt. Aber Lullerich hat vielleicht keinen. Ja, mal gucken. Wir können ja mal drüber schwatzen bei Gelegenheit. Nee, auf jeden Fall. Stimmung war klasse. Die Jungs waren auch Bombe. Die haben ja seit ein paar Jahren einen neuen Basser. Irgendeinen mit hier arschlangen Treadlocks.
Geil.
Der geht ja so hart ab, der Junge. Das ist echt unfassbar. Ein Energiebündel, der hüpft die ganze Zeit nur im Kreis. Das ist echt lustig.
Oh ja.
Sehr cooler Typ. Ja.
Wie war der Sound?
Der Axel da ja singen muss und ein bisschen ans Mikro gefesselt ist. Das ist ja immer so das Drama, wenn du Gitarre spielst und singst, ja, dann kannst du da dich nicht so viel bewegen. Aber, naja, wie der Sound war, gut, würde ich sagen. Punkmäßig, ja, keine Ahnung, wenn du den Text nicht kennst, verstehst du ihn halt trotzdem nicht, ne? Es ist schon auch laut und ganz schön.
Aber
auf
ist
die
es
Mütze.
Wirklich? Es ist aber nicht laut, es ist nicht so laut, wie es früher mal war, sondern es ist nach den heutigen Gesetzmäßigkeiten laut, oder?
Also das weiß ich nicht. Was denn für Gesetzmäßigkeiten laut?
Ja, es gibt ja so Richtlinien, wie laut so ein Konzert sein darf heutzutage. Das gab es, glaube ich, schon länger, aber ich glaube, das wird heute mehr kontrolliert, aber vielleicht auch nicht.
Ja, die haben aber auch ihre verbotenen Songs gespielt. Also ehrlich gesagt, glaube ich, dass das wurscht ist.
Wunderbar, gut. gut. Ne, ich kenne es nur von diesen, von den Festivals, das ist mir aufgefallen, in Schweden Rock zum Beispiel, da wird es sehr stark kontrolliert, da gibt es unabhängige Leute, die da stehen. Gut, es ist auch in Schweden, vielleicht ist es da nochmal ein bisschen strenger.
Kann sein.
Die messen halt die ganze Zeit, ne? Ja. Und wenn du halt drüber kommst und so weiter, dann weiß ich nicht, wahrscheinlich Geldstrafen oder so. Also da. Und ich habe das Gefühl, das sind sogar noch extra Geräte, die da mit in der Effekt, in der Kette hängen irgendwie, dass das dann irgendwie wahrscheinlich runtergeregelt wird, oder weiß ich nicht. Keine Ahnung. War schon leise. Aha.
Ja, du hast ja auch erzählt, in der Kneipe, wo in Lissabon, war das in Lissabon?
Ja, da war es ganz schlimm, ja.
Gemessen haben, ja.
Da war ja, da hing ja ein Kasten sozusagen in der Kneipe drin, der das dann selbstständig runtergeregelt hat, die Lautstärke.
Ja,
außer wenn die Leute halt über 90 dB schreien, dann können die ja nicht regeln, aber die Musik zumindest.
Ich sag mal, ich verstehe das ja, wenn irgendwie das in Städten ist, nebenan Anwohner sind oder was auch immer, dass da irgendwie zu gewissen Uhrzeiten da was eingehalten werden muss. Das finde ich ja auch gut und richtig. Ansonsten kann man sich ja um seinen den Schutz seines Ohrs auch selber kümmern, finde ich.
Ja, denke ich
auch. Würde das wieder selbst entscheiden.
Würde ich auch auf dem Festival so sagen. Ich meine, wenn du jetzt einmal im Jahr auf ein Festival gehst und das ist halt mal 96 Dezibel laut, jo, wahrscheinlich wirst du einen kleinen Schaden davon tragen, aber...
Ja, ich glaube, das stirbst du nicht gleich, oder dein Ohr auch nicht gleich von. Ist ja auch eine witzige Geschichte. Spaldi war halt wieder dumm wie Scheiße halt. Er weiß ja schon ein paar Wochen, dass er jetzt dahin geht. Und ich habe ja vor ein paar Wochen meinen Gehörschutz besorgt.
Ja.
Genau. Meinen angefertigten kostet 200 Euro. Und ich habe jetzt gerade vom Hörgeräteakustiker quasi diese ganzen Filter mit nach Hause gekriegt. Ja. 4 Wochen zum Testen. Gibt's also 10. Also das ist ja Dämpfungsgrad. Du kannst dann quasi in den angepassten Silikonohrstöpsel, das ist kein Silikon, aber ich nenne es jetzt mal Silikon, ist fester. Also unterschiedliche kleine, wie so...
Ja, ich hatte die auch mal, ja.
Kennst so du die ganz Zylinder. Kleinen Lego-Dinger, die kleinen Runden, ja. Die nur auf einen Nibbel draufkommen und flach sind? Ungefähr so, nur noch ein bisschen kleiner. Und die kannst du da rein, ich erkläre es ja für alle, du weißt das, du hast ja auch so ein Ding. Genau, und dann kannst du die da rauspopeln und kannst die wechseln. Und die haben unterschiedlich starke Dämpfung, gibt's mit minus 10, minus 15, minus 20, minus 25, minus 30 dB ungefähr, ne? Und ja, was weiß ich, Profimusiker oder hier so Theatergraben, Orchestermusiker eben, die können sich das, wenn sie Profis sind, auch gehört das zum Arbeitsschutz dazu oder so? Oder können sich da ein Boni bei der Krankenkasse oder irgend sowas, keine Ahnung, gibt's jedenfalls. Aber die müssen dann mehr als 15 nehmen, glaube ich. Da gilt der 10er noch nicht als Arbeitsschutzmaßnahme. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Der hatte mir jedenfalls die minus 30er, also die stärksten, reingemacht. Und ich wollte die eigentlich testen. In letzter Zeit immer mal hier mit meinem Freund Seppel im Proberaum, wenn der Schlagzeug spielt.
Ja.
Aber... Ja, der renoviert nur gerade einen Proberaum und deswegen proben wir gerade nicht. Deswegen kann ich die Dinger gerade nicht im richtigen Einsatz testen, wofür ich sie eigentlich mir besorgt habe.
Ja.
Aber naja, gestern hatte ich sie nur mit auf dem Konzert und ich habe halt nicht, wäre ich schlau gewesen und hätte ich dran gedacht, sagen wir es mal so, hätte ich die 20er reingemacht. Ich würde eh wahrscheinlich gerne die 20er vermutlich nehmen. Ich weiß aber nicht, ob die minus 15 oder die minus 20 Dämpfer, weil die haben den linearsten Frequenzgang.
Ah, verstehe.
Da ist nämlich für jeden verschiedenen Filter, hat jeder so einen eigenen, also gemessenen Frequenzgang. Ja. Und das sind die besten, wo du noch am ehesten so hörst, wie es in Wirklichkeit klingt, eben nur leiser. Genau. Aber hatte ich halt nicht. Ich hatte nur die 30er drin und es stellt sich raus, die 30er ist echt zu stark. Das macht da keinen Spaß. War dann zu leise. Ich habe es dann tatsächlich, als dann die Vorband rum war, wie zu angefangen hat, habe ich es nach 3 Songs dann rausgemacht.
Die werden, ich schätze mal, jetzt mal geschätzt werden die um die 96 dB. Da bist du ja dann bei 66 Dezibel. Das ist ja dann schon sehr leise, oder? Also das ist ja dann so...
Das jetzt mit den... reinen Dezibelzahlen auch überhaupt ehrlich gesagt gar nicht so viel mit anfangen. Es hängt doch immer davon ab, wie weil du von der Schallquelle weg bist, nimmt, also schwankt das ja sehr stark, oder?
Ja, ich kenn's halt vom Maschinenbau, da musst du auch sozusagen so Grenzen einhalten, damit halt die Leute, die daneben stehen, am besten keinen Gehörschutz tragen müssen. Und da gibt's irgendwie Grenzen, 75 Dezibel oder 70 Dezibel, was echt schon fast nichts ist, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn du es halt 8 Stunden hast, dann ist es dann bei 80 Dezibel schon zu viel.
Mhm.
Und ja, Konzert würde ich immer bei 90 denken, so 90 Dezibel. Und wenn es ein bisschen lauter ist, halt 96.
Und ab 100, ja, wobei das dann ja schon wieder mehr als doppelt so laut ist, ne? Irgendwie ist das doch eine logarithmische Skala und mit dann wenigen Dezibel mehr verdoppelt sich immer die Lautstärke.
Richtig. Also das ist dann schon, aber das wir nur damit sagen, ne, wenn du 30 Dezibel wegdämmst, das ist schon echt eine große Hausnummer.
Das kann ich schon
verstehen, dass dann schon sehr ruhig ist.
Jedenfalls kriegst du aber du kriegst die Dinge halt nur sehr schwer da raus. Da brauchst du einen spitzen Gegenstand und hin und her. Und ich wollte die Operation da jetzt nicht auf dem Konzert durchführen, ne?
Hup, verloren.
Abgesehen davon, ja eben, werden sie weg. Ich muss dir zurückgeben, die Scheiße. Ja, also habe ich sie rausgemacht. Ich dachte zwar, oh, das Ohr. Naja, das nächste Mal dann. Ich lebe ja noch lang genug, um mein Gehör zu schützen. So ein blöder Spruch. Ja, aber es war geil. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Hört euch alle mal die neue Platte von Wizo an. Sag ich jetzt mal so. Ich kenne sie noch nicht. So. Hast du was erlebt?
Ja, ich habe einiges erlebt, ja. Gestern war ich schön fliegen hier.
Auf Lanzarote.
Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mal sagen, 15 Kilometer lang an der Küste lang fliegen. Weil es einfach gibt so einen langen Hauptkamm und der Wind stand gestern gut. Aber ja, das war.
Also da fliegst du 15 Kilometer hin und wieder zurück. Und wieder hin und wieder zurück.
Ich nicht, weil ich bin das erste Mal in dem Gebiet geflogen. Ich bin erstmal nur so die ersten. Also ich bin da so 1 Kilometer lang geflogen. Und dann kannst du halt noch weiter.
Und ist irgendwann da wie so eine Klippe, oder was?
Genau, das ist eine Klippe, Steilklippe.
Geil. Und da startest du?
Ja, am Anfang kannst du schön starten, geht so ganz allmählich hoch. Das heißt, du kitest so hoch, gell? Also du bist noch am Boden und lässt dich so hoch, läufst so hoch mit deinem Schirm.
Hoch? Warum läufst du nicht runter?
Ja, du willst erstmal so ein bisschen Höhe haben, weil wenn das, der Wind strömt dann diese Küste an und lenkt den Wind nach oben und diese Aufwärtskomponente vom Wind, die hilft dir dann beim Küstensoaring zum Fliegen.
Und ja, aber läufst lässt du nicht gegen den Wind an, oder?
Leute, du läufst gegen den Wind, ja.
Also bergab, Richtung Küste.
Ja, wenn du startest, dann ja. Wenn du startest, ja. Wenn du erstmal hochläufst.
Ach so, du läufst erstmal hoch. Also du nimmst Anlauf. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, genau. Okay.
Und dann lässt du dich hochziehen. So. Dann irgendwann merkst du, oh, jetzt wird's griffig so. Jetzt will er dich hoch. Und dann läufst du nach vorne und dann fliegst du ab. Und dann kannst du halt entlang der Küste lang fliegen.
Ja, geil.
Und das mache ich vielleicht nachher nochmal. Mal gucken, wie heute der Wind steht. Da freue ich mich schon drauf.
Ach, deswegen. Ja, wolltest du nicht so spät.
Richtig. Und ich habe gestern noch was vorbereitet für unseren Podcast. Weil, Spaldi, du weißt, wir sind ja gerade mitten im Prozess, mein Album irgendwie zu erarbeiten. Und dazu zählt auch das Arrangement. Und Teil des Arrangements ist die Rhythmusgruppe. Und weiß ich nicht, kannst du mal den Jingle Rockwissen kompakt abspielen?
Rockwissen kompakt, aber hingeschmiert.
Heute eher hingeschmiert, gell?
Ja, wahrscheinlich. Ich schmier das jetzt auch mal hin. Es ist Musikwissen. Kompakt, weil ich dachte, vielleicht für unsere Zuhörer auch mal ganz interessant, weil ich habe davon eigentlich auch nie einen blassen Dunst gehabt. Ich habe immer in Bands mitgespielt. Das heißt, Rhythmusgruppe war da und ich war nie Teil der Rhythmusgruppe. Das heißt, ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, was das überhaupt bedeutet und was die da machen. Ich habe es nie verstanden. Ich habe da meinen Kram gemacht und die waren halt da. So. Und jetzt aber in diesem Albumerzeugungsprozess ist es notwendig, dass ich da tiefer eintauche und mir mein Wissen aufbaue. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich das jetzt mache und ich es gleichzeitig noch erkläre, kann ich es vielleicht vertiefen, das Wissen. Und ich hoffe, dass ich dich nicht allzu sehr langweile jetzt und vielleicht kannst du ein paar Sachen beitragen oder so ein paar Facts noch geben, weil du bist ja...
Wir hatten ja irgendwie das... Ja, wir hatten das Thema ja, glaube ich, irgendwann schon mal grob angerissen. Oder du hast mich gefragt, ob ich dich dabei helfen, irgendwie dir dabei helfen kann oder dir das erklären kann. Und ich habe jetzt auch tatsächlich ein schlechtes Gewissen. Das habe ich ja offensichtlich nicht gemacht, weswegen du das jetzt dir selber erarbeiten musst. Andererseits ist das vielleicht auch gar nicht schlecht für dich. Tatsächlich war mir das zu... Ich wusste immer gar nicht, was du da so richtig von mir willst. Weil ich habe so Schlagzeuggrundlagen, die wohnen einfach in mir, ja. Und gefühlt schon immer. Also ich denke da nicht drüber nach, groß. Es ist einfach in meinem Kopf drinne. Wenn ich einen Song mache, dann singe ich und spiele was auf der Gitarre dazu und entwickel das. Und in dem Moment ist das für mich, entsteht das im Kopf. Hinten mit, gell?
Ja.
Das ist dann schon mit da irgendwie. Also ich kann das auch gar nicht richtig erklären. Und ansonsten, wenn man es erklären würde, wäre es für mich zu lapidar.
Richtig. Absolut richtig. Und da gibt's die große Diskrepanz. Was für mich völlig unklar ist, ist für dich absolut klar wie Kloßbrühe.
Ja, das ist wie wenn du jetzt sagen würdest, wie baut man eigentlich einen Stuhl? Was brauche ich denn dazu? Ja, da würde ich sagen, du brauchst eine Lehne, eine Sitzfläche und 4 Beine. Mindestens 3. Ja, so.
Spalti, ich gebe dir meinen Gleitschirm und sag hier, häng dir den mal dran und dann flieg mal ab.
So. Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen was anderes, weil das musstest du auch irgendwie erst lernen. Das ist auch nicht so leicht,
so,
das
ja,
kannst
ja.
du erklären. Da gibt Sachen, wo du weißt, die sind es nötig, erklärt zu werden. Aber
also. Spalt, ich kann mich noch erinnern, wir waren 12 Jahre alt, glaube ich, und wir saßen in deinem Zimmer und du hattest ein elektrisches Drumpad bekommen. Das kann ich mich erinnern. Ich weiß auch noch, wie das aussieht. Das hattest du,
so, ich glaube, nicht bekommen. Ich weiß gar nicht, wo das her war. Aber das war dann bei mir.
Keine Ahnung. Es war auf einmal da halt und du hast gesagt, hier, guck mal. Und es hatte so 4 gelbe Schlagpads, glaube ich. 4 Stück, glaube ich, waren es, gell?
Ja, genau.
Und dann hast du angefangen, da halt Rhythmen zu spielen. Und ich war völlig fasziniert. Ich wusste überhaupt nicht, was da los ist.
Stimmt, damit ging's los. Nee, noch davor haben wir manchmal auf Dosen rumgekloppt, erinnert dich.
Ja, stimmt.
Mit irgendwelchen Löffeln oder so auf Dosen und Geschirr.
Richtig, da waren wahrscheinlich deine Eltern dann leid. Oh, jetzt kaufe dem Jungen auch mal was. Mach was Elektrisches.
Das habe ich nicht von meinen Eltern gekriegt. Glaube ich. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht.
Das war,
kann ich mir nicht vorstellen.
Einmal. Vielleicht haben sie es einfach in die Matrix reingebeamt, damit es.
Weil meine Eltern waren da nicht so drauf. Die haben nicht Zeug gekauft, einfach so. Auf keinen Fall. Als ich mein erstes Instrument ja quasi anfangen wollte, Gitarre zu lernen, nachdem du angefangen hattest, Gitarre zu lernen, ich wollte auch mitmachen. Und ich bin hin und hab gesagt, hier, ich will mal so eine E-Gitarre haben. Da war ich ja auch schon, keine Ahnung.
15.
Wie alt war man? 16?
15,
15 16. Ich 16 wahrscheinlich. Und da haben sie gesagt, was kostet das? Habe ich gesagt, das Billigste mit Mini-Verstärker 100 Euro. Und da haben sie gesagt, spinnst du? Nee. Dann steht das Ding in der Ecke rum nach 3 Wochen oder was. Wissen doch, wie das läuft. Sage ich, so läuft das überhaupt nicht, habe ich gesagt. Da haben sie gesagt, naja, da denkst du jetzt noch mal 3 Wochen drüber nach oder 4 oder 2 Monate, ob du das wirklich willst.
Das ist ja in Ordnung.
Und dann können wir ja noch mal drüber reden. Ja, und das haben wir dann auch so gemacht.
Ja. Final hast du es dann gekriegt.
Hat dann schon funktioniert. Ist ja auch nicht das Schlechteste gewesen, sag ich mal. Nur habe ich die 3 Wochen echt abgekotzt, weil da hätte ich schon 3 Wochen besser Gitarre spielen können. Dann.
Das hätte sie jetzt auf jeden Fall, gell?
Na, jetzt nicht mehr. Jetzt hätte ich es wahrscheinlich... Genau, die fehlen mir jetzt. Ja. Deswegen kann ich nicht vernünftig hier Arpeggios from Hell.
Richtig. Und deswegen kümmern wir uns heute mal um die Rhythmusgruppe. Und die Rhythmusgruppe besteht, jetzt sage ich mal in unserem Genres, die wir gerne hören, aus dem Bass und dem Schlagzeug. Und beides sind Instrumente, wo du dich auskennst. Beide Instrumente hast du gespielt. Ich habe nie Schlagzeug gespielt und Bass habe ich auch nur mal, weiß ich nicht, mal so ein bisschen aus Geige, wenn wir mal halt zusammen gejammt haben. Was ich rausgefunden habe, ich habe hier so einen Workshop gemacht auf Bonedo, also da kann man einen Workshop mal durchlesen sozusagen, gibt es verschiedene Teile. Und die wichtigsten Sachen jetzt beim Schlagzeug, die ich gefunden habe, sind die Bassdrum, die Snare und die Hi-Hat. Muss ich das erklären? Bass ist so das Tiefe, das Bum, Bum, Bum. Die Snare macht so ein Klacken oder so einen eher einen höheren.
Kann man sich für so ein Klatschen vorstellen, genau.
Klatschen, stimmt, Klatschen. Und die Hi-Hat macht so ein Z-Z-Z, so was Hohes irgendwie. So Beckengeklirr. Und jetzt muss man, sag ich mal, den Rhythmus irgendwie noch in eine Zeit reingießen. Und da wurde sowas wie der Viervierteltakt, Viervierteltonmetrum erfunden, was in unserem Kulturkreis wohl der häufigste Taktart ist. Das bedeutet, man unterteilt irgendwie eine gewisse Zeiteinheit in vier Schläge, ja? Und jetzt kann man für jeden Schlag, kann man einem Teil des Schlagzeugs einen Platz geben. Zum Beispiel kann man der Bassdrum, der Zählzeit 1 und 3 den Platz geben und der Snare dem Zählzeit 2 und 4. Und damit wir uns das jetzt mal anhören können, habe ich mal was vorbereitet, nämlich Bass und Snare mal in der Geschwindigkeit 120 Beats per Minute im Viervierteltakt mal mit diesem einfachen Grundrhythmus. Und das können wir uns jetzt mal anhören.
Richtig.
Also ich hoffe, dass es jeder hören konnte, erstmal. Also was die Bass und was Snare ist, dass man das differenzieren konnte.
Ich glaub, ja,
also
das Tiefe ist die Basstrommel, das ist quasi, der Schlagzeuger spielt die mit dem Fuß. Bei Metal oder was gibt es auch Doppelfußmaschine, Double Bass heißt das dann, ne? Kann man auch mit beiden Füßen spielen. Genau, und die Snares, die kleine Trommel, die haben meistens ein weißes Fell, anders als die Toms. Und die hat der Trommler, der da standardmäßig sitzt, eher so zwischen den Knien. Weil es das Hauptinstrument mit ist, die Snare. Und natürlich die Bassdrum. Oder auch Kickdrum genannt. Also wenn euch das begegnet, Kickdrum, Bassdrum, das ist das Gleiche.
Und die Snare hat ja auch noch so ein, also die hat so einen Hebel, wo man so einen Snare-Teppich, das ist so ein, weiß ich nicht, irgend so ein Geklirr noch, was man da drauf spannen kann. Das verändert den Sound ja auch noch.
Na gut, das macht aber den Sound, den man da jetzt so hört. Wenn der Snare-Teppich nicht anliegt, dann klingt's eher wie ein hohes Tom.
Ah ja, okay. Also die Snare-Drum ist nur eine Snare-Drum, wenn der Teppich gespannt ist sozusagen. Ansonsten ist es eine Tom, okay.
Ist es eigentlich ein hohes Tom. Also ist auch flacher, klingt dann bum, bum.
Ja.
Aber dieses Zack, das macht's nur mit diesem Metallteppich, genau, der da angelegt wird. Ans Resonanzfell. Das ist das, auf das nicht geschlagen wird.
Ich habe auch noch hier so einen Text, den ich noch vorlesen kann. Der peitschende und deutlich höhere Sound der Snare führt dazu, dass sie gegenüber der Bassdrum automatisch betont wirkt. Der Backbeat treibt also gefühlt jedes Mal den Downbeat wieder neu an und peitscht auf diese Weise den Song nach vorne. Das nennt sich Backbeat-Feeling und ist in allen genannten Stilistiken anzutreffen. Also Downbeat ist sozusagen die Bass und die Backbeat des Snare 2 und 4.
Ja, sind einfach Begrifflichkeiten. Ich würde jetzt mal sagen, auch jeder, der das hier hört und davon überhaupt keine Ahnung hat von Schlagzeug oder irgendwas, würde sagen, das, was er eben gehört hat, kommt ihm sehr bekannt vor. Weil das eigentlich in so gut wie jedem Lied so irgendwann mal zu hören ist, wenn es Viervierteltakt ist. Und das ist einfach der übelste Standard, ne? Da geht auch nichts drunter. Also weniger als das. Gut, du kannst dann kein Schlagzeug spielen oder du kannst eben, kannst natürlich auch nur Bassdrum spielen, wenn du mal willst, als ein Part, der ruhig ist oder was, oder. Aber das ist für eine Begleitung eigentlich der übelste Standard.
Das war mir bis vor einem Jahr nicht klar, ob du es glauben magst oder nicht. Fakt.
Ja, aber das, wie, oh, ja, krass. Und das geht mir irgendwie nicht in den Kopf rein so richtig, weil du hörst doch auch ja. dein ganzes Leben Musik. Und genau das hörst du doch in 90% der Songs, immer.
Jetzt ist es mir klar. Vorher war das für mich, es war halt da. Und wenn also ich das Songs gemacht habe, dann habe ich das irgendwie zurecht, es ist schon in mir drin, ich habe das ja auch irgendwie reingetippelt und so, aber ich habe nie mal das analysiert, tiefgreifend, was das jetzt bedeutet. Also,
ja. Fakt. Und das hast du mich gefragt, wolltest, dass ich das mal erkläre, und ich habe nicht verstanden, was du von mir willst.
Ja, weil es zu trivial ist.
Ja, ja, weil es wahrscheinlich zu trivial ist. Der Aufwand, es in Worte zu gießen, für mich zu groß ist.
Ja.
Für was keine Erklärung bedarf. Ja, tut mir aber leid, das ist wahrscheinlich überheblich gewesen, aber ich habe es tatsächlich nicht. Ja, so kann man auf unterschiedlichen Inseln wohnen, gell? Komisch.
Ja, ich mache echt auch lange Musik schon und habe keinen blassen Dunst von dem, was echt auch beschämend ist. Aber es ist die Realität. Muss ich, kann ich mich nicht wegducken. Was mir auch nicht klar war, ist der nächste Part, und zwar die Hi-Hat, ja? Wie, was für einen krassen Einfluss die Hi-Hat hat. Also ich werde euch jetzt gleich Beispiele zeigen von verschiedenen Hi-Hat-Variationen. Also auch wenn, ich lese nochmal einen Text vor, auch wenn Bassdrum und Snare sehr dominant wirken, ist die kleine unscheinbare Hi-Hat viel wichtiger, als man zunächst meinen mag. Zum einen zeigt sie an, in welcher kleineren rhythmischen Einheit die Viertelpuls nochmal unterteilt wird. Das können Achtel, Sechzehntel und Triolen sein, entweder in einem fortlaufenden Raster oder subtil angedeutet. Also man kann ja sozusagen dieses Viertel-Takt, das ist ja ein Ganzes, eine ganze Einheit. Und die kann man ja auch in 8 Teile unterteilen. Dann hat man sowas wie 1 und 2 und 3 und 4, also das und jeder, hinter jeder Zahl ist nochmal beispielsweise ein Schlag. Und schon hat man diese Einheit wieder in 8 Einheiten unterteilt, genau.
Dann spielt das Hi-Hat schneller. Aber wir hören uns das erstmal an, oder?
Richtig. Ich habe jetzt das Beispiel, heißt Achtel Hi-Hat.
Ja, habe ich hier. Und los. Ja.
Was mich immer wieder fasziniert, wie wenig das ist. Und es ist halt einfach auch so, ja, es muss auch nicht mehr sein. Also bei einer Gitarre war ich ja auch immer lange auf dem Holzweg und dachte, ja, da muss mehr und mehr. Auch bei meinen Songs, die ich am Anfang versucht habe zu erzeugen, habe ich immer versucht, so viel wie möglich reinzupacken. Und das hat eigentlich immer das Gegenteil bewirkt, dass es einfach dann zu viel ist. Du kannst ja als Zuhörer das gar nicht mehr alles begreifen. Und ich finde, das sind drei Sachen, Bass, Snare und Hi-Hat, in der richtigen Kombination. Fertig. Reicht für einen Song eigentlich aus.
Ja. Wie gesagt, das waren jetzt quasi mit Achteln. Da hast du immer zwischen jeder Bass und jedem Snare-Schlag einmal das Hi-Hat für sich, sozusagen. Mhm. Quasi 8 Schläge, wenn sonst ja 4 kommen. Also Bass, Snare. Und derzeit hast du 8-mal das Hi-Hat. Und das ist ja so ein Standard, typisches Ding wieder, würde ich jetzt mal sagen. Ja, obwohl, ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, dass das Rockmusik typisch ist. Auf jeden Fall ist es sehr viel verwendet.
Ja, ist es.
Man kann damit aber sehr stark so den, wie nenne ich denn das jetzt am besten, so die Energie steuern im Song, ne? Also ein Hi-Hat mit Achteln, das treibt schon ganz schön. Sechzehntel noch mehr. Weißt du, hast du auch ein Beispiel dabei?
Ja, hab ich. Das nächste Beispiel wären jetzt Viertel-Hi-Hat. Können wir ja mal anhören, dass man den Vergleich mal hat.
Ach so, das wäre das andere Beispiel, und du kannst es ein bisschen langsamer gestalten mit Viertel-Hi-Hat. Dann hast du quasi keinen Schlag dazwischen, ne?
Richtig.
Da kommt die Hi-Hat immer nur gleichzeitig mit der Bassdrum und mit der Snare.
Lass mal reinhören.
Ja, und los. Ja.
Das klingt genau für mich wiederum so ein bisschen, erinnert mich an Volksmusik oder so, aber vielleicht bin ich darauf dem Holzweg.
Würde ich jetzt mal eher...
Weiß ich nicht.
Nicht zwangsläufig, ja, weil es kommt jetzt wieder aufs Detail an. Jetzt wird es nämlich mit einer Komponente mehr schon wieder sehr vielschichtig eigentlich. Und die Hi-Hat ist tatsächlich sehr wichtig, weil mit der kann man auch sehr viel machen, weil das Hi-Hat, die Hi-Hat, was auch immer, besteht ja aus zwei Becken, die umgedreht aufeinander liegen auf einem Stab quasi, und du kannst mit dem linken Fuß das obere Becken anheben, beziehungsweise nee, du kannst nicht anheben, du kannst zusammendrücken, dann sind sie zusammen, und wenn du den Fuß runtergehst von dem Pedal, dann gehen die Dinger auseinander, dann hast du quasi erstmal, wenn du oben drauf haust, ein einzelnes Becken. Und in dem Grad, wie stark du die Becken zusammenbringst, klingen die entweder länger und dann raschelt so, oder du trittst ein bisschen doller drauf, dann macht's nur, oder du trittst noch doller drauf, dann macht's noch. Und du kannst die natürlich auch während jeden Schlag öffnen, schließen, dann machst du oder was auch immer. Oder so. Das ist nämlich, genau, und dadurch kommt so viel Varianz und Möglichkeit rein, wenn du nur diese drei Dinger benutzt, Bass, Snare und das Hi-Hat vor allem, kannst damit unendlich viel machen. Und das macht das Hi-Hat eigentlich aus. Und ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn wir Rockmusik machen und ich spiele Viertel auf Hi-Hat, dann fast nicht so geschlossen, wie wir es jetzt eben in dem Beispiel gehört haben, sondern dann eher ein bisschen offener, also noch offener, dass es so richtig scheppert, so.
Ja. Stimmt, ja, das würde den Sound dann auch wieder verändern, richtig, weil du füllst eigentlich dann die Zwischenräume ja mit dem Nachklingen der offenen Hi-Hat.
Genau.
Verstehe.
Und das hat dann was Schweres, Stampfendes so bekommen.
Wo man seinen Kopf nickt, ist das dann, wenn man so diese Kopf nickt?
Meistens passieren solche Sachen immer wenn man Unterschiede einarbeitet, ne?
Ja.
Das hieß jetzt aber eigentlich Viertel-Hi-Hat offen. Hast du auch noch geschlossen? Nee.
Nee, das habe ich.
Okay, ist auch nicht so wichtig. Aber das war jetzt für mich, für mein Soundempfinden, noch eher geschlossen als.
Ja, ja, das offen, war geschlossen. Ich habe das nur falsch benannt hier in der
Tat. Ach, falsch benannt.
Ja.
Ja.
So, jetzt können wir noch die 16. mal anhören. Das wäre jetzt sozusagen nochmal, wenn wir uns an die Achtel zurückerinnern, nochmal doppelt so viele Noten in einem ganzen Takt.
16. Hi-Hat geschlossen.
Genau.
Okay, los geht's.
Das ist einer meiner Lieblinge, muss ich sagen. Ehrlich, ich mag, ja, weil der treibt.
Ja, ist auch cool. Aber ich finde, das ist auf Dauer auch zu viel, ne? Ja, ich bringe den mal gern kurz rein. Und was ich besonders gerne mache, man kann ja auch theoretisch, also das, wenn man jetzt nur einen Takt betrachtet, dann hat man da nicht so viele Möglichkeiten oder beziehungsweise sagt man ja, bei 4 Zählzeiten ist Bassdrum auf 1 und 3 und Snare auf 2 und 4. Aber wenn man natürlich länger hat, man kann natürlich auch sagen, ich spiele jetzt die 2 halt gar nicht zum Beispiel und die 4 und mache halt nur auf der 1 eine Bass und auf der 3 eine Snare und dann im nächsten Takt wieder so. Und dann wird es wieder verlangsamt, ne? Nochmal gestreckt, das Ganze. Und das mache ich manchmal gern, wenn man auf der einen Seite den Bass- und Snare-Rhythmus doppelt so langsam spielt, also quasi das auseinanderzieht, und aber auf der Hi-Hat beschleunigt.
Also jawohl. Ja. Du meinst, du beschleunigst den hohen Part sozusagen des Schlagzeugs, diese
und genau, und machst drunter das andere heavy.
Ja, oh, das ist
ja,
interessante
das,
Gedanken.
Mache ich auch gern, ja.
Bilde ich vielleicht mal nach. Sehr gut. Dann habe ich noch, wir haben ja oft von Shuffle geredet, gell? Shuffle, ja. Hi-Hat. Mhm. Auch Triolen einfach. Triolen. Was sind Triolen? Triolen sind, wenn ich jetzt einen Schlag, oder wie erkläre ich das, wenn ich in einen Schlag den in drei Parts unterteile, ist das für mich eine Triole. So. Und wenn ich jetzt acht Triolen habe, dann
man zählt, du hast ja vorhin das kurz eingefügt, ein Acht, also ein Viertel zählst du 1, 2, 3, 4. Ein Achtel zählst du 1 und 2 und 3 und 4.
Ja.
Dann ist das und quasi immer die Achtel. Und der Triole zählst du eine, die zwei, die drei, die vier, die.
Eine, die. Oh ja, stimmt. Ich hab's nie gerafft, als mein Musiklehrer mir damals.
Und eine 16. Ja.
Der hat es dann auch mir. Der hat es genauso gemacht. Eine, die zwei, ja. Aber ich hab's nie verstanden. Deswegen kann ich auch bis heute.
Du bist echt ein Rhythmuskrüppel, geil.
Ja. Ja, ich kann ja nach Noten spielen. Ich kann ja Trompete nach Noten spielen. Und da stehen ja praktisch diese Ausdrücke ja da. Du musst es ja machen.
Mhm.
Aber mir fällt's schwer.
Nur der Vollständigkeit dann halber 16. hat man ja gerade, die zählt man dann eine und die zwei und die dreie und die.
Eine und die zwei. Ah, alles zwei. Klar. Eine und die zwei. Ah ja.
Das haben wir gerade gehört. Eine und die zwei und die drei und die vier und die fünf, genau.
Na los, lass mal den
Shuffle anhören. Swing Feeling, ja?
Lass mal Triolen Shuffle Hi-Hat anhören.
Ach, Triolen Shuffle Hi-Hat. Okay, und los.
Endlich weiß ich, was ein Shuffle ist. Ja, wenn wir jetzt nächstes Mal auf Woodstock Forever Festival gehen und da kommt einer und sagt, wir spielen Shuffle, dann sage ich, ja klar. Aber ich nicht. Das macht der hier. Spaldi.
Ja, du musst schon das auch mit betonen, wenn du willst. Aber so, oder wenn du
ich den Bass spiel,
oder wenn du aber auch ein Gitarren-Solo spielst oder nicht nur Solo, auch Rhythmus, alles, was du machst, kannst du dann zum Beispiel nicht in normalen Achteln da drüber ballern. Das geht schon, aber dann hast du wirklich progressive Musik und das ist der Shuffle eben nicht.
Und der Shuffle ist für mich wichtig beim Blues, oder? Ist das richtig, oder? Wenn ich im Blues spiele, ist ein Shuffle ein wichtiger.
Das führt jetzt, glaube ich, schon wieder zu weit. Jetzt lass es nicht zu viel vermischen, gell?
Nee, ja, okay. Hast recht. Wir kommen ja auch schon zum Ende der Sendung.
Ja, ist eigentlich schade. Wir müssen das nächste Mal weitermachen, oder wie?
Ja, klar. Ist ja auch langfristig angelegt.
Ach so.
Ja, weil gut. Ich habe damit angefangen, habe gedacht, oh, das ist ja doch tiefer, als ich dachte. Und wir haben heute ja nur übers Schlagzeug geredet, nur die Fundamente. Jetzt fehlt ja noch der Bass, der ja irgendwie das die Rhythmusgruppe mit ausmacht und der den Groove erzeugt. Und das kommt aber dann in den nächsten Folgen. Seid also gespannt.
Was ich noch kurz sagen wollte, um nur der Vollständigkeit halber, ja, weil ich wieder noch irgendwas labern will, Shuffle, das sind jetzt also dann die Triolen, das dreimal, das heißt jetzt zwischen den einzelnen Schlägen. Man kann jetzt aber ja auch anfangen, und das würde ich bei einem Shuffle machen, wenn einer zu mir sagt, spiel mal ein Shuffle, wenn ich auch eigentlich immer nicht wusste, wie ich das beschreiben soll. Da lässt du halt einen davon weg. Ja? Und die zwei, die verbleiben, sind dann aber trotzdem innerhalb des triolischen Rasters.
Also das heißt, du spielst die erste Note von der Triole, also von dem Dreiergestirn lässt du weg sozusagen.
Ja, genau. Du machst dann nicht tat 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 tat, sondern tat 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 und bist ist ja auch triolisch. Nur dass halt ein Schlag fehlt.
Ja.
Ja. Hausaufgabe? Ja, denk mal drüber nach.
Ja, ich habe das sogar schon hier stehen. Das wäre dann die nächste Kategorie, das sogenannte Vorziehen. Und ich habe auch noch den Swing-Feeling-Hi-Hat. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Jetzt können wir noch was auf die Now-Om-Gin-Liste packen.
Ja, das müssen wir unbedingt machen, gell?
Ich habe einen schönen Song gehört mal wieder. Oder ich bin irgendwie drauf gekommen. Der meiner Meinung nach sehr, sehr gut in die heutige Zeit wieder passt, obwohl der echt auch schon ziemlich alt ist. Und zwar ist der Song Deine Schuld von Die Ärzte.
Oh, den habe ich vor nicht allzu langer Zeit erst mal wieder gehört, um hier zu Hause, ja genau, sogar hier im Studio, mit den Studiomonitoren, weil ich mal wissen wollte, wie solche Mucke klingt. Man soll ja immer mal auch Musik, die man mag und gut kennt, über seine Studiomonitore oft hören, um quasi sich die Referenz herzustellen, um ja, nicht immer nur die Musik, die man mag und gut kennt, im Auto zu hören oder sonst irgendwo oder auf dem Kofferradio, sondern und dann Musik an einem anderen Platz produzieren, sondern auch hier mal hören. Und es war sehr interessant, weil Die Ärzte klingen auch, ich würde schon fast sagen, komisch zum Teil. Und gar nicht mal so aufwendig, aber speziell irgendwie. Das muss ich nochmal genau analysieren. Da können wir auch mal, auch theoretisch auch mal drüber reden. Über solche Unterschiede. Das muss ich mal analysieren.
Ich habe zu den Ärzten dann auch noch was zu erzählen, ja, was ich festgestellt habe. Aber das machen wir bei einem anderen Mal.
Ja, können wir gerne machen. Ich wünsche mir jedenfalls aus gegebenem Anlass, weil wir da gestern waren, der Christian war übrigens mit, zwar sehr schön, von Vizo Quadrat im Kreis. Da wird sich der Christian sicher freuen, das ist nämlich sein Lieblingslied von Vizo. Und geht auch ein bisschen tief. Hat quasi behandelt das Thema Depression. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen, wenn ihr an Depressionen leidet. Und auch sonst. Das lohnt sich.
Sehr gut.
Ja, prima, liebe Leute da draußen. Von uns ja aber Podcastern hier, gell, wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Kommt gut in die neue, verabschiedet gut die alte, startet gut ins Wochenende, was auch immer ihr wollt, sucht's euch raus, lasst euch nicht spalten, bis zum nächsten Mal, Spaldis raus, ciao!
Lullerich, ich hoffe, dir geht's gut, wo du bist in deinem Skiurlaub und du hast schon ein paar Abfahrten hinter dir. Hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder und bis dahin bleibt, wer ihr wollt. Tschüss!
Das war wieder allerhand, das war wieder allerlei. Doch jetzt habt ihr's geschafft, ja, aber Podcast ist vorbei. Das war wieder allerlei, das war wieder allerhand. Wir hören uns nächste Woche, steckt den Kopf nicht in den Sand. Wir lassen euch schon nicht im Stich. Wie sich's gehört, kommt noch am Schluss.